Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr ist, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Da kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten erstanden war. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, schon das allererste Wort vom Evangelium ist schon so wunderschön und so tröstlich, weil Jesus offenbart sich. Unser Lebensgefühl, und das ist schade, wenn es so ist, aber ist manchmal, dass man denkt, Gott ist weit weg. Und ja, das ist nun mal so. Wir sind halt in der Trennung von Gott. Und das ist eine Folge der Erbsünde. Und das will Jesus nicht. Jesus will ja die Erbsünde überwinden. Er will uns ja wieder mit Gott in Verbindung bringen. Deswegen kann man das nicht oft genug in sein Herz hineinlassen. Gott möchte sich offenbaren. Natürlich versteckt er sich ein bisschen, weil er will, dass wir ihn suchen. Aber er will, dass wir ihn suchen, damit wir ihn dann auch finden. Also er will nicht sich, also selbst ein Kind, was Verstecken spielt, wenn man sich mal vorstellt, wie schlimm das wäre, wenn das dann nicht gefunden würde und würde jetzt noch stundenlang in seinem Versteck sein. Ich glaube, das möchte ich keinem Kind wünschen. Das ist doch ganz, ganz schlimm. Also man will doch gefunden werden und so ist es doch bei Gott auch. Gott will von uns gefunden werden und deswegen offenbart er sich uns. Er will, dass wir ihn finden. Also es kann sein, dass man zu Recht sagt, das normale Lebensgefühl der Menschheit ist, dass Gott weit weg ist. Aber dann muss man sagen, aber das möchte Gott nicht. Das ist zwar schade, dass es so ist und man muss auch realistisch sein, ist okay, bleiben wir auch realistisch. Für viele Menschen ist Gott sehr weit entfernt, aber das ist, Gott ist einer, der sagt, das möchte ich ändern. Ich möchte, dass ihr mich findet. Und die Leute, die schon mal so Gotteserfahrungen gemacht haben, denen das geschenkt worden ist, die sagen mit Selbstverständlichkeit, natürlich kann man Gott finden. Ich hatte zum Beispiel jetzt letzten Montag bei der Jugendmesse, habe ich auch gefragt, wer würde denn sagen, dass er Gott richtig schon erfahren hat? Also nicht nur vom Hörensagen an Gott glaubt, so nach dem Motto, ja klar, wir haben das gelernt, meine Eltern sagen, es gäbe einen Gott, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und da hat direkt ein Mädchen, die vor mir saß, aufgezeigt. Ne? Also man kann doch Gott erfahren, man kann doch Gott finden. Und wer das noch nicht erfahren hat, der muss diese Botschaft hören, damit er anfängt, ihn zu suchen. Weil wenn ganz viele Leute sagen, doch, du kannst Gott erfahren, du musst nicht in der Ferne zu Gott leben, dann macht man doch die anderen neugierig. Dann denkt man, was hat der, was habe ich noch nicht? Klar, es gibt welche, die sind vielleicht stolz und die sagen, alles, was man haben kann, das habe ich. Und wenn der andere behauptet, er hätte Gott erfahren, dann sagt man, schön für dich, aber habe ich nichts mit zu tun. Das kann natürlich sein. Das wäre dann stolz, wenn man sagt, oh gut, die anderen, die behaupten das zwar, aber sowas gibt es nicht. Hat mir auch schon mal einer gesagt, der sagte, das wäre Einbildung. Ich habe von der Gotteserfahrung erzählt und dann kriegte ich gesagt, das wäre Einbildung. Ja gut, ist stolz, da muss man dann eben auch ja gütig drüber wegsehen. Jeder hat eine andere Meinung. Aber hier ist ganz wichtig, es geht darum in den Osterevangelien, dass wir Jesus erkennen, dass er sich offenbart und dass wir ihn finden. Und jetzt kommt ein wichtiger nächster Schritt. Wenn man Jesus nicht erkennt, dann läuft man auch nicht in seiner Berufung. Dann entfernt man sich von seiner Berufung. Dann macht man was, was vielleicht auch gut ist, aber man macht nicht das, was Gott sich für mich wünscht. Also Beispiel Petrus und die anderen Jünger, da hat Jesus damals gesagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Jetzt hat Petrus und die anderen Jünger Gott verloren, Jesus verloren, sie sehen ihn nicht, obwohl er ihnen schon erschienen war, aber jetzt ist er wieder weg, jetzt sehen sie ihn wieder nicht mehr. Also sie haben ihn wieder verloren und jetzt machen sie was anderes, als ihre Berufung ist. Sie machen jetzt ihre alte Berufung. Sie gehen wieder fischen, sie machen das, was sie kannten, als wenn es Jesus nie gegeben hätte. Übrigens bei den Emmaus-Jüngern war das auch so. Die haben Jesus nicht mehr erkannt, die waren enttäuscht, die waren frustriert, die gehen weg. Ihre Berufung war, sie sollten Jünger sein, sie sollten nach Jerusalem bleiben, sie sollten bei der Kirche bleiben, aber sie gehen weg. Und als sie Jesus erkennen beim Brotbrechen, wird sofort wieder klar, was die Berufung ist. Ich muss doch bei Jesus sein. Und sofort noch abends spät gehen die wieder zurück nach Jerusalem durch die Dunkelheit, durch die Nacht, um sich sofort wieder mit den anderen Jüngern zu treffen. Also wenn ich Jesus erkenne, dann leuchtet mir meine Berufung wieder auf und dann gehe ich auch wieder in meiner Berufung. Wenn ich Jesus nicht erkenne, ja dann, ja klar, dann laufe ich in die Irre. Ne? Dann mache ich vielleicht alles Mögliche oder vielleicht sogar, dass man auch in die Sünde fällt und dass man auch nicht so einen Schutz vor der Sünde hat. Ne? Wobei man dieses Erkennen und Verlorengehen, das kann man auch über die 24 Stunden des Tages mal aufteilen. Wann habe ich Jesus erkannt und wann habe ich heute Jesus verloren? Das gibt es ja auch bei uns, dass wir Jesus aus den Augen verloren haben wieder. Und dann machen wir auch Sünden, dann machen wir auch was falsch. Und dann versuchen wir ihn wieder neu zu suchen und wieder neu zu finden. Und dann kommt wieder die Messe, das Brotbrechen und dann entdecken wir ihn wieder. Vorher gibt Jesus ihnen das Zeichen, wenn man auf den Weg Gottes geht, dann hat man auch Erfolg. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn man das so eins zu eins überträgt. Es kann auch sein, dass man alles getan hat, was man tun sollte und genau in seiner Berufung lebt und trotzdem keinen Erfolg hat. Aber hier ist irgendwie dieses Zeichen mit den vollen Netzen, mit dem vollen Fischfang, dass man doch lernen soll, wenn du den Willen Gottes tust, dann klappt es. Und vorher haben sie nicht den Willen Gottes getan, da hat es nicht geklappt, da haben sie nichts gefangen. Also, wenn man zugesteht, natürlich gibt es das Kreuz, natürlich gibt es auch in der Nachfolge Jesu Misserfolgserfahrungen, kann man aber trotzdem sagen, im Großen und Ganzen gehen viele Dinge besser, wenn wir mit Gott leben. Das soll das bedeuten. Das ist ja ein Zeichen mit den vielen Fischen. Ich möchte ganz kurz nur in Klammern etwas einschieben. 153 Fische, 7 Jünger waren da versammelt. Da haben dann auch viele Exegeten, viele Bibelwissenschaftler, also schon seit uralten Zeiten, seit es die Bibel gibt, drüber nachgedacht, was könnte das bedeuten? Und ja, bei den 7, da kann man natürlich immer was drüber nachdenken, was die 7-Zahl bedeutet. Aber bei den 153, da hat nie einer eine Antwort gefunden. Und dann habe ich gedacht, ja, es könnte doch eine ganz einfache Erklärung geben. Es waren einfach 153. Das finde ich die plausibelste Erklärung. Die haben die gezählt Und dann waren es 153. Natürlich, die Leute, die das nicht glauben, die sagen, das ist ja alles nur ausgedacht. Das wären jetzt ausgedachte Geschichten. Die versuchen da jetzt eine Symbolik reinzulesen. Aber wie gesagt, wenn man selber Gott erfahren hat, dann kann man nicht mehr zweifeln, dass es sowas gibt, dass Jesus kommt, dass Jesus sich offenbart. Und von daher, ich würde gerne den Glauben verkünden, dass das auch wirklich passiert ist. Und es waren deswegen 7, weil es genau 7 waren. Da hat nicht jemand irgendwas Symbolisches sich ausgedacht, sondern das waren die 7 und deswegen steht das da auch aufgeschrieben. Und die haben 153 Fische gefangen, deswegen steht das da auch aufgeschrieben. Ich finde es jetzt nicht so schwierig. Und wenn jetzt doch noch jemand eine schöne Symbolik mit den 153 Fischen findet, dann könnte man ja sagen, ja wunderbar, es waren genau 153 Fische und da steckt sogar noch eine symbolische Bedeutung hinter. Hat Gott auch toll gemacht. Aber wie gesagt, so richtig hat man die symbolische Bedeutung bis heute noch nicht so ganz plausibel rausgefunden, was ich eigentlich ganz schön finde, weil es ein Zeichen ist, ein Hinweis, dass es einfach so war. Und damit jetzt die Klammer zu. Ja, der nächste Schritt ist ja, Jesus möchte sich natürlich zu erkennen geben und wieder beim Brotbrechen. Das ist jetzt jedes Mal passiert, er hat immer mit ihnen gegessen, immer sollten sie ihn beim Brotbrechen erkennen. Deswegen können wir nicht anders als daraus lernen. Die stärkste Form, Jesus zu erkennen, ist die Messe. Ist einfach so. Ne? Wenn man sagt, ich möchte Jesus finden, kann man sagen, ja, es gibt einen Ort, da kann man ihn finden. Dann gehst du zur Kirche, dann wird das Brot gebrochen. Natürlich mit einer Offenheit des Herzens, das ist dann Voraussetzung, dass man eben auch wirklich sucht. So ähnlich wie man beim Hochsprung unter jeder Latte drunter herlaufen könnte, so kann man auch die besten Dinge tun und dann nicht davon profitieren. Also man kann auch zur Kirche gehen und ja einfach sein Herz verschlossen haben oder aus irgendeinem Grund vielleicht sogar unabsichtlich, dass man sich nicht so öffnen kann. Das muss man ja, da muss man ja keinen verurteilen, wenn jetzt einer sagt, die Messe war langweilig. Ne? Dann muss ich ja nicht böse auf denjenigen sein. Vielleicht, eher muss es mir leid tun. Dann muss ich fragen, ja, wieso bist du zur Kirche gegangen und hast Jesus jetzt gar nicht erkannt? Und da, ja, vielleicht kann man die Frage auch zurückgeben. Wenn derjenige offen ist und sucht, dann könnte man ja auch Gründe finden. Vielleicht zu unkonzentriert, zu unvorbereitet, zu in so schwerer Sünde, dass das Herz irgendwie so blockiert ist. Es kann ja Gründe geben, warum man Jesus nicht erkennt. Aber normal, ja, ist das der hervorragende Ort, wo wir Jesus erkennen sollen, wo er sich offenbart, wenn wir hier in der Messe zusammenkommen und das Brot brechen. Und jetzt habe ich noch einen Gedanken, der mir auch so gekommen ist, wenn ich eben gesagt habe, der Petrus und die Jünger, die sind jetzt nicht in ihrer Berufung, haben nicht in ihrer Berufung gelebt. Die haben da wieder Fische gefangen. Sie sollten ja eigentlich Menschenfischer sein. Ne? Und was wäre denn jetzt die Berufung von Petrus gewesen und von den Aposteln? Die sollten die Eucharistie feiern. Vielleicht ist das nämlich auch eine Lehre, ne? Weil die sind ja jetzt extra als Apostel von Jesus eingesetzt. Ne? Sie sollen das Brot brechen, damit andere Leute Jesus erkennen. Das heißt also, die sollen das Evangelium verkünden und sollen die Sakramente feiern, damit der Glaube weitergeht. Und die Tatsache, dass wir jetzt hier heute sind, heißt, sie haben es verstanden. Ne? Sie brauchten vielleicht ein paar Nachhilfen von Jesus, aber am Ende haben sie regelmäßig die Messe gefeiert, sie haben regelmäßig das Wort verkündet und einmal, da hatten sie so viel zu tun in der Gemeinde, da haben sie sogar noch die Diakone gewählt, weil man gesagt hat, die Apostel sollen beim Dienst am Wort und beim Dienst an den Sakramenten bleiben. Das ist für die Apostel jetzt wichtiger und dann sind die Diakone gewählt worden für die anderen Belange der Kirche, was eben dann inzwischen sich langsam aber sicher organisatorisch so rausgebildet hat. Das heißt also, wir können jetzt heute sehr dankbar sein, dass die Apostel den Willen Gottes getan haben, dass sie in ihrer Berufung gelebt haben, dass sie eben die Messen gefeiert haben, das Wort Gottes verkündet haben, bis auf den heutigen Tag. Und vielleicht doch noch einen allerletzten Gedanken, auch im Hinblick jetzt auf Gebete um Heilung. Die Evangelisation, was ja die Aufgabe der Apostel ist, natürlich auch die Aufgabe der anderen Christen, aber auch bei den Aposteln, das haben wir eben in der Apostelgeschichte indirekt gehört, Die Evangelisation geht, so Paulus hat es mal einmal gesagt, nicht durch kluge, überredende Worte, sondern durch den Erweis von Gottes Geist und Gottes Kraft. Also das Hauptsubjekt der Evangelisation ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Zeichen und Wunder wirkt in den Herzen der Menschen, aber auch äußerlich. Und dass man dann die Kraft Gottes erlebt und dass man dadurch überzeugt wird und dadurch dann auch selber zum Glauben findet. Wie hier dieser Gelähmte, der geheilt worden ist an der Pforte vom Tempel. Und dann, wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, dann sieht man, dass immer wie viele Zeichen und Wunder passiert sind durch die Apostel. Also Evangelisation bedeutet dann, mit der Kraft des Heiligen Geistes zusammenarbeiten. Und der Heilige Geist will Zeichen und Wunder wirken. Viele sagen, ach, das war jetzt schon so lange nicht mehr, das passiert heute auch nicht mehr. So wie so eine Gewöhnung. Man hat sich jetzt daran gewöhnt, dass es selten ist oder nur noch ganz, ganz selten ist. Und dann denkt man, ach, ist auch nicht so wichtig. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte die Bibel als Maßstab nehmen, wie da Evangelisation geschehen ist, dann müsste man doch sagen, sowas wie Krankenheilungen, die gab es. Und die gab es auch nicht, natürlich, die gab es vielleicht nicht 10-mal am Tag, aber die gab es so nennenswert, dass es in der Bibel aufgeschrieben wurde und dass es die Leute echt beeindruckt hat. Und dass dadurch Leute zum Glauben gekommen sind. Und ich denke, so diesen Maßstab, den ist doch gut, wenn wir uns den zu eigen machen. Wenn wir auch Evangelisation wollen, dann sollen wir auch für Kranke beten und sollen wir auch eben den Mut haben, uns vielleicht lächerlich zu machen, wenn man für jemanden gebetet hat und dann ist jetzt nichts passiert. Ja gut, dann hat man trotzdem doch seinen Glauben daran geäußert. Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel erinnere, wir waren mal in Urlaub und da war jemand im Rollstuhl in der Kirche und dann hat ein bekannter Priester vor mir, oh, ich wäre im Boden versunken. Dann hat er den angesprochen, darf ich für dich beten? Und ich habe mich irgendwie geschämt oder also so, aber andererseits habe ich den Glauben bewundert, dass er einfach sagt, ich mach das jetzt einfach, ne, ich frag mal, ne, hat er für den gebetet, aber so äußerlich ist jetzt nicht, also ist keine Heilung passiert, ne? Und trotzdem haben die Menschen gesagt, aber toll, dass sie so daran glauben. Also, dass er so diesen Glauben hat und dass er so diese Zuwendung, dass er das einfach riskiert hat. Ist bei der Familie, der war ja nicht alleine, war ja mit der Familie in der Kirche, ist bei der Familie ganz positiv aufgenommen worden. Und wir wissen ja nicht, was dann noch weiter passiert. Ne? Ich habe den Mut oft nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber ich glaube, wenn man möchte, dass Gottes Kraft, ja, dass Menschen Gott finden durch die Kraft Gottes, dann muss man auch mal sich so die Blöße geben und einfach mal sagen, komm, lass uns doch einfach mal zusammen beten. Ja, und mir ist es echt passiert. Vorige Woche Mittwoch bin ich mit Kopfschmerzen aufgewacht und wirklich so heftig, dass ich den ganzen Vormittag auf dem Sessel lag. Ich hatte echt keine Kraft und ich denke, meine Güte, jetzt ist Ostern, ne, wie soll das gehen? Dann hatte ich aber Nachmittag so um 2 Uhr noch ein Telefonat mit einem anderen Pastor und dann sagte der, so, jetzt bete ich mal für dich. Und dann hat er aber so energisch, so, da habe ich gebetet im Fieber, dass das jetzt weggehen muss und so, ne, und, ja, aber ich habe dann nachmittags um 4 Uhr noch eine Ibuprofen genommen und dann habe ich das Bedürfnis gehabt, doch, du brauchst mal frische Luft, bin ich aufs Fahrrad, ich denke, du fährst ganz langsam, du musst ja nicht rasen. Und abends habe ich ganz vergessen, dass ich nachmittags krank war. Also es war weg. Also im wahrsten Sinne des Wortes wie weggeblasen. Ne? Da könnten jetzt die Zweifler sagen, ja, wäre auch so, Ibuprofen ist ja auch ganz gut. Aber normal, ich habe das so empfunden. Boah, der hat für mich gebetet und jetzt bin ich über Ostern safe und habe jetzt kein Fieber, keine Erkältung, keine Last damit. Ne? Also so gesehen, den Mut zu haben, vielleicht auch eher im geschützten Raum, um Heilung zu beten, das ist schon wichtig für unsere Evangelisation, weil dann können Menschen die Kraft Gottes selbst erleben, weil nur mit Reden ist sehr schwer, andere zu überzeugen. Amen.